ARD. Meeresrauschen, Möwen, der Sand rieselt durch die Zehen, eine frische Brise weht, ein freier Blick auf Segelschiffe. Das ist es, was ich am Meer liebe. Brummen gehört für mich definitiv nicht zu einem Strandtag dazu. Es gibt ein neues Geräusch an der Ostsee, das für viel Wirbel sorgt. Das Brummen kommt vom LNG-Terminal in Mukran auf Rügen, aus dem Hafen Sassnitz-Mukran und etwa 5 Kilometer von Binz entfernt. Wie lebt Rügen mit diesem LNG-Terminal? Das ist heute Thema bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen und wir sind Zuhören in der App der ARD Audiothek. Da könnt ihr uns auch direkt abonnieren und verpasst keine Folge. Also LNG, das heißt Liquid Natural Gas, Englisch. Übersetzt heißt es also Flüssigerdgas. Es wird seit Frühjahr diesen Jahres in Mukran in das Gasnetz eingespeist. LNG heißt aber auch leider nicht geil. Das habe ich jetzt mir nicht ausgedacht, sondern LNG-Gegner auf Rügen, die haben das umgedichtet. Ja, mit Gegnern und Befürwortern und überhaupt mit fast allen, die irgendwie was mit LNG zu tun haben, hat meine Kollegin Martina Radke aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald gesprochen und mit ihr rede ich heute. Hallo Martina, freue mich sehr.
Hallo Annette, grüß dich.
Also, worüber reden wir heute? Darüber, ja, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses LNG-Terminal entstanden ist.
Genau.
Welche Folgen hat das für Tourismus und Einwohner und natürlich auch, wie es weitergeht. Das so wird der Inhalt dieser Folge sein. Martina, als ich das letzte Mal in Sassnitz war, das war auch für den NDR mit Kamera, war ein Beitrag fürs Nordmagazin, das weiß ich noch. Thema war überraschenderweise Flüssigerdgas-Terminal. Und ich kann mich erinnern, ich stand zum Interviewtermin in Binz am Strand, wunderschön, in Sichtweite des großen LNG-Tankers, der da lag. Und das Brummen war deutlich zu hören. Also ich habe es gerade schon gesagt, das ist für mich ein absoluter Abtörner am Strand. Woher kommt denn dieses Geräusch? Erklär doch mal bitte.
Also diese Geräusche, die kommen von der Gasverbrennungsanlage im Terminal. Das sagt sogar der Terminalbetreiber, die Deutsche Regas. Mhm. Und wenn diese Anlage läuft, dann brummt es. Und die Lautstärke dieser Anlage ist natürlich abhängig auch von der Windrichtung. Also haben wir auflandigen Wind, dann ist es natürlich auch lauter. Ich habe jetzt mal beim Umweltministerium nachgefragt und die sagten, ja, es sei sogar in 4 Nächten zu Überschreitung von Emissionsrichtwerten gekommen. Und in Sassnitz wird das als Problem gesehen. Ich habe dazu auch mit Stefan Grunau gesprochen, der ist Stadtvertreter in Sassnitz und er ist auch Mitglied im Aufsichtsrat des Fährhafens Sassnitz und der sagt Folgendes.
Die Gasmangellage in Deutschland oder Europa, das ist, glaube ich, kein Thema, was die Menschen hier interessiert, sondern die Menschen interessiert das aktuelle Thema, mit dem sie jetzt konfrontiert werden, das ist der Lärm. Der Lärm tritt in der Tat phasenweise auf, temporär, aber er ist doch zu bemerken. Also wenn sich jetzt jemand hinstellt und sagt, er nimmt das nicht wahr, der sollte zum Ohrenarzt gehen.
Mich würde es auch stören, wenn ich es den ganzen Tag hätte, ehrlich gesagt.
Ja, und dann muss man sich überlegen, also Leute, die da vor ein paar Jahren vielleicht in der Nähe gebaut haben, die haben ein ruhiges Stückchen, Fleckchen Erde erworben. Denn lange Zeit war es ja auch in diesem Industriehafen relativ ruhig. Hm. Und an einer Revival dieses Industriehafens, der 1986 erbaut worden war, hat damals noch keiner so richtig geglaubt. Nun ist es ja anders gekommen, wie wir wissen.
Ja, lass uns mal von ganz vorne anfangen. Erklär doch nochmal bitte, wie kam es denn dazu, dass jetzt dieses Flüssigerdgasterminal auf Rügen gebaut wurde, dass es das da gibt? Also grob gesagt ist es eine Folge des Krieges, den Russland in der Ukraine führt, das kann man sagen, denke ich. Und natürlich dann auch verbunden mit der Frage, wie kann die Versorgung von Deutschland mit Gas sichergestellt werden, vor allem mit Gas, das nicht aus Russland kommt. Also da geht es um die Unabhängigkeit. Das habe ich so richtig im Kopf, ne?
Ja, das hast du richtig im Kopf. Aber wir müssen sogar noch ein Stückchen weiter zurückgehen in das Jahr 2022, also als der Krieg noch gar nicht begonnen hatte. Mhm. Da hatte nämlich Russland schon begonnen, die Gasflüsse nach Deutschland beträchtlich zu reduzieren. Und die Gasspeicher hatten sich also dann zum Winter hin 2022 dramatisch geleert. Und Deutschland rief dann infolgedessen auch im Juni die Alarmstufe des Notfallplanes aus. Also und beschloss das LNG-Beschleunigungsgesetz, also noch vor der Sprengung der Nord Stream Pipelines, die erfolgte ja erst im September. Ja. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, auch zur Einordnung der Chronologie. Also Russland war der Staat, der also die Gasflüsse reduziert hat.
Okay, dieses Beschleunigungsgesetz, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen.
Ja, ja. Und dann hatte der Bund die Idee, LNG-Terminals an den Küsten zu bauen, Nordsee und Ostsee. Eines davon sollte an der Ostsee entstehen, in Lubmin, also dort, wo die Erdgas-Festlandtrassen starten, die dann das Nord Stream-Gas weiter in den Süden leiten. Mhm. Ja, du, und das hat ja, wie wir wissen, nicht so gut funktioniert.
Warum denn eigentlich nicht?
Ja, der Greifswalder Bodden, also an dem ja der Lubmin liegt, ist einfach zu flach gewesen für die großen LNG-Tanker. Und dann kam man erstmal auf die Idee, das LNG umzuladen auf kleinere Shuttle-Schiffe. Und das war extrem aufwendig.
Also ihr seht es jetzt hier nicht, aber ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt. Weil wenn du das erzählst, der ist ja nicht über Nacht flach geworden, der Greifswalder Bodden. Also das war doch etwas, was man hätte mit einplanen können, oder? Dass es dann nicht funktioniert.
Ja, aber man muss sich nochmal zurückversetzen in die Situation. Erstmal gab es keine andere Lösung, aber die war eben schlecht, wie wir heute wissen, denn das Terminal hatte eine Auslastung rückblickend von nur 13%. Ja, und dann gab es ja danach dann die Überlegung des Bundes, so ein schwimmendes Terminal vor Rügen in Sichtweite der Seebäder Sellin und Binz zu errichten. Das stieß natürlich auf der Insel auf extremen Widerstand. Ja. Der Bund lenkte dann um und entschied sich für Mukran auf Rügen. Dort war ja dieser Industriehafen vorhanden. Und ich kann mich daran erinnern, da waren im Frühjahr 2023 dann Bundeswirtschaftsminister Habeck und auch Kanzler Scholz hier vor Ort. Ja. Und die Stimmung war damals schon extrem aufgeheizt, Mukran in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufzunehmen. Das kam ja auf Rügen und auch bei Umweltverbänden überhaupt nicht gut an.
Wir kommen gleich zu der Argumentation, müssen aber jetzt doch dann mal dieses LNG-Beschleunigungsgesetz erklären. Was ist das und warum ist das in diesem Fall so wichtig?
Ja, also dieses Gesetz ist beschlossen worden im Sommer 2022, um die weggefallenen Gasmengen aus Russland. Ich habe es ja erklärt, Russland hatte die Gasflüsse ja reduziert, diese Gasflüsse zu ersetzen und zwar relativ rasch. Und das sah den Bau von 5 LNG-Terminals vor, eines davon an der Ostsee. Und damit schnell gebaut werden kann, wurde auf eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet und auch es wurden die Beteiligungsverfahren verkürzt.
Ist auch, finde ich, so typisch deutsch wieder, ne? Mhm. Die eigene Bürokratie dauert zu lange, deswegen machen wir ein neues Gesetz, damit es schneller geht.
Genau.
Okay, also die Rüganer und die Umweltverbände, du hast es gerade gesagt, die waren nicht begeistert von eigentlich nichts, ne, was da oben geplant war. Wie war denn deren Argument oder sind deren Argumente noch?
Ja, also die Bewohner haben befürchtet, dass es also zu Lärm kommen wird. Mhm. Auch deshalb, weil es im Umfeld von Lubmin ja auch schon Beschwerden gab wegen Lärmbelästigungen des Terminals dort. Und sie haben natürlich auch Befürchtungen gehabt, dass der Tourismus als Haupteinnahmequelle auf der Insel gefährdet sein könnte. Das waren so die Hauptargumente, aber es gab auch so eine gewisse Form von Anti-Amerikanismus. Also ich habe auch bei diesen Demonstrationen, die es damals gab, dann Army Go Home Schilder gesehen und auch die Forderung, die Nord Stream Pipeline umgehend zu reparieren. Ja, also der Protest gegen dieses LNG-Terminal hatte auch immer eine politische Dimension.
Was haben die Umweltverbände gesagt? Warum waren die dagegen?
Ja, die Zielrichtung war da natürlich eine andere. Gas ist ja ein fossiler Energieträger. Und die haben natürlich befürchtet, dass mit diesen LNG-Terminals dieser Energiefahrt mit der neuen Infrastruktur, mit diesen LNG-Terminals weiter verfestigt wird. Ja, und die Kritik an Flüssigerdgas ist ja eine grundsätzliche. Das LNG kommt zu 80% aus den USA. Und wie wir wissen, wird das ja dort auch vorrangig per Fracking gefördert und das ist relativ ja umweltschädlich. Dazu kommt natürlich dann auch der Transport über den Atlantik. Ja, das ist in der Gesamtschau schon problematisch.
Und dieses ganze Thema, das ist ja auch eine richtige Kontroverse auf der Insel, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ja, also das hat die Insel extrem gespaltet. Der Tourismusverbandschef Knut Schäfer hat ja seinen Posten dann auch nach scharfer Kritik an ihm aufgegeben, weil er sich für eine ergebnisoffene Prüfung ausgesprochen hatte. Also er hatte gar nicht gesagt, dass er das Terminal möchte. Er hat nur gesagt, wir müssen noch mal gucken, ob sich das nicht eventuell auch mit dem Tourismus vereinbaren lässt. Und das hat ihn also sehr stark in die Schusslinie auch gebracht. Und es hat auch andere politische Kräfte stark gemacht, zum Beispiel die Bürgerinitiative Lebenswertes Rügen.
Also aufgeheizt, ne? Die Stimmung.
Ja, ja, schon extrem. Sagen.
Haben sich denn diese ganzen Befürchtungen bestätigt, die du gerade beschrieben hast?
Also in Teilen ja und in Teilen auch nein. Es gibt ja immer wieder diese Beschwerden über den Lärm. Das sehen wir ja. Und tatsächlich gibt es ja auch diese Grenzwertüberschreitung. Und offenbar hat der Betreiber das bislang auch nicht so richtig in den Griff bekommen.
Ich kann mich erinnern, am Anfang hieß das ja, das ist der Testbetrieb. Deswegen sei das so laut. Aber davon ist ja jetzt nicht mehr die Rede. Ne? Hast du das Brummen auch gehört?
Ja, ja, ich habe es auch gehört. Ich habe es auch gehört. Also ich war in Situationen dort, wo es leise war, wo man Meeresrauschen gehört hat. Aber ich war auch in Situationen da, wo es wirklich zu hören war. Und entsprechend kann man schon Anwohner verstehen, die davon genervt sind, gerade wenn es sich über doch längere Zeiträume dann auch hinwegzieht.
Ja, ja.
Experte hat mir erklärt, dass das von dieser Gasverbrennungsanlage kommt. Das ist eine technische Einheit, um den Druck in den Tanks zu regulieren. Und dabei wird dann verdampftes Gas verbrannt. Um dann jetzt auch die Geräusche weiter zu reduzieren, sollte die Deutsche Regas auch eine KWK-Anlage errichten, beziehungsweise ist verpflichtet worden, Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zu errichten. Und die soll dann auch die Generatoren ersetzen, die jetzt also auch Geräusche erzeugen, weil dann über diese KWK-Anlage Landstrom gewonnen werden kann, der dann diese Schiffsgeneratoren, die wohl auch laut sind, dann ersetzen kann.
Also das hört sich wahnsinnig kompliziert an. Ist es auch, was auf dem Schiff passiert? Es hört sich aber auch so an, als ob der Lärm reduzierbar wäre, theoretisch.
Ja, durch diese KWK-Anlage wäre er deutlich reduzierbar. Ich habe bei der Deutschen Regas nachgefragt, ob sie diese Anlage plant und wann sie die Anlage plant, und die hält sich da deutlich zurück. Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe hat da eine Erklärung dafür, warum die Deutsche Regas zögert, diese Anlage aufzubauen.
Versprochen war es ja, dass dort für die Landstromversorgung die KWK-Anlage gebaut wird. Bisher sehen wir dafür keine Aktivitäten, dass die Deutsche Regas das jetzt einlösen würde. Ich kann mir das nur so erklären, dass man da jetzt das Investment scheut, was ja aus wirtschaftlicher Perspektive auch nicht verwunderlich ist. Wirtschaftlich ist dieses Projekt nicht stabil. Ich denke, da muss man jederzeit damit rechnen, dass auch die Deutsche Regas sich daraus zurückzieht. Und deshalb scheut sie wohl dieses zusätzliche Investment da in einen weiteren teuren Anlagenteil.
Gut, bisher geht's ja auch so, ne?
Bisher geht's so, aber aus dem Umweltministerium heißt es, dass die Deutsche Regas verpflichtet ist, ab 1. Januar diese Anlage in Betrieb zu nehmen.
Okay, gut. Wir sprechen gleich über die Auswirkungen für den Tourismus. Da gab es ja auch Befürchtungen. Vorher habe ich aber noch einen kleinen Einschub. mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn ihr da Themenvorschläge habt oder auch mal Kritik loswerden wollt, dann macht das sehr gerne über diese E-Mail. Also Martina, Stichwort Tourismus. Ich habe es ja schon gerade mehrfach gesagt, ich fand das Brummen am Strand deutlich wahrnehmbar. Mich würde das stören, wenn ich da am Strand liege und meinen Jahresurlaub verbringen möchte. Du sagst, das kommt natürlich auch auf den Wind drauf an. So, und ganz besonders schön, muss ich sagen, finde ich so einen LNG-Tanker auch nicht, wenn ich den am Horizont sehe. Gibt es Menschen, die das ähnlich empfinden wie ich? Also sind die Buchungen zurückgegangen?
In der Gesamtschau sind die Buchungen auf der Insel Rügen nicht zurückgegangen. Also diese Befürchtungen haben sich da offenbar nicht bestätigt, dass es zu Einbrüchen kommt. Offenbar sehen das die Urlauber doch deutlich entspannter. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil sie auch wieder abreisen. Ne?
Das ist ja klar, die haben es ja nicht die ganze Zeit. Ja.
Das ist so. Ne? Mhm. Ich habe mit Andreas Küstermann gesprochen. Der ist Reiseleiter auf der Insel Rügen und der führt Gruppen auch mittlerweile nach Sassnitz zum LNG-Terminal. Und der sagt Folgendes.
Die Urlauber sind eher neugierig, die wollen natürlich Wissen mitnehmen, die registrieren, da passiert was. Ich erzähle natürlich auch ein bisschen die Konflikte darum, was da passiert. Und da ist eigentlich selten jemand aggro oder sowas. Die finden es eher spannend, so viel Internas mitzukriegen.
Da muss ich nochmal nachhaken. Also der führt die da extra hin, das ist jetzt wirklich ein Touristenmagnet, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein Touristenziel?
Das ist eines von anderen Touristenzielen, die es früher immer schon gab. Also Kreidefelsen und Seebäder, das steht natürlich weiterhin hoch im Kurs.
Ja,
aber die Leute von außen, die wissen natürlich um die Brisanz dieses Terminals und wollen das gerne sehen. Und die haben da auch spannende Fragen. Ich habe da eine Fahrt begleitet, so eine Inseltour mit Touristen. Mhm. Die haben da wirklich sehr qualifizierte spannende Fragen gestellt.
Na gut, wenn man technisch interessiert ist, ne, dann ist das wahrscheinlich richtig spannend, ne, sowas zu sehen und sich das erklären zu lassen. Ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber okay, gut. Martina, lass uns nochmal auf die Gasmangellage zurückkommen und die ganze Ausgangssituation praktisch. Welchen Beitrag leistet denn jetzt dieses Terminal für die Energieversorgungssicherheit? Wie ist denn die Auslastung?
Also das, was da an Gas ankommt, das sind wirklich bislang homöopathische Dosen. Mhm. Also sie sind kaum relevant. Die Auslastung liegt aktuell bei 2%. Das ist minimal, ne?
Ja.
Denn wir hatten seit Frühjahr 3 Anläufe dort von LNG-Tankern und genehmigt sind bis zu 110. Also damit bleibt das Terminal weit hinter den Erwartungen zurück. Und das bestärkt natürlich auch Kritiker darin, dass sie sagen, also dieses Terminal hätte nie nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz genehmigt werden dürfen, weil es ja überhaupt keinen Beitrag zur Gasversorgungssicherheit in Deutschland beiträgt.
Ja, also dringend scheint es ja da nicht gewesen zu sein, ne? Wenn die Auslastung nur bei 2% ist. Zumal da ja auch die politische Dimension eine Rolle spielt, ne? Bei der ganzen Entscheidung.
Ja, also auf jeden Fall, ne? Also es geht ja bei diesem Terminal nicht nur um die Gasversorgung, sondern auch um die Frage, also wie man grundsätzlich auch zu dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine steht, ne? Und damit ist also die Diskussion um dieses Terminal auch immer eine zutiefst politische Frage.
Jetzt steht ja der Winter vor der Tür. Wir zeichnen Mitte Oktober auf, der am 15., der ist heute. Wird sich die Situation denn dann jetzt ändern? Weil im Sommer heizen wir nicht.
Ja, du, und unsere Gasspeicher in Deutschland sind auch zu 96% gefüllt. Also eine komfortable Situation, die wir momentan haben. Aber wie es im Winter aussieht, ist nicht nur eine Frage davon, ob es kalt wird oder nicht. Und wir dann also auch dieses LNG-Gas benötigen. Es ist auch abhängig von Unbekannten. Zum Beispiel auch der Frage, inwieweit also der Gastransitvertrag zwischen Russland und der Ukraine verlängert wird. Denn der läuft ab 1. Januar aus und da weiß man bislang noch nicht so richtig, wie es weitergeht und wie dann südosteuropäische Staaten auch mit Gas versorgt werden. Und dazu sagt auch der Gasmarktexperte Heiko Lohmann von der Stiftung Energie und Klimaschutz was ganz Interessantes. Wir hören es uns mal an.
Wenn der Vertrag nicht verlängert wird und es keine andere Lösung gibt, dann fehlen in Europa wieder so zwischen 12 und 15 Milliarden Kubikmeter, die im Moment noch durch die Ukraine transitiert werden. So, und es gibt nun mal die Möglichkeit, über das Terminal im Ukraine, über die Pipeline, die dann von Lubmin bis zur tschechischen Grenze läuft und die dann weiter, wo es eine weitere Anbindungsleitung, die Tschechien, die Slowakei gibt, Mengen dann auch nach Österreich und die Slowakei zu liefern.
Da würde da eine ganz andere Bedeutung dem Terminal zukommen, ne?
Ja, das ist richtig, ne? Aber die Frage stellt sich, ob denn die Versorgung anderer Staaten jetzt in Südosteuropa gedeckt wäre über das LNG-Beschleunigungsgesetz. Denn das begründet sich ja auf eine Gasmangellage in Deutschland. Und das
müsste
nicht
dann erweitert werden, oder was
das
meinst du, ne?
Ja, müsste erweitert werden, möglicherweise. Und Umweltminister Backhaus erwartet deswegen auch Antworten aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Er sagte mir Folgendes.
Wir haben immer wieder gesagt, wir halten uns an das Gesetz, das LNG-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das ist die Grundlage der Genehmigung gewesen. Und da geht es um die Gasmangellage, Punkt 1. Und es geht um den Bedarf von Gas, um die Verbraucher und Verbraucher in Deutschland gut zu versorgen und auch stabil zu versorgen, zu bezahlbaren Preisen. Und das Gleiche gilt für die Industrie. Wenn sich das jetzt geändert hat, dann muss Herr Habeck das jetzt mal wirklich öffentlich sagen, ob es diesen Bedarf überhaupt noch gibt.
Und so viel Zeit hat er jetzt auch nicht mehr, ne? Wenn der Vertrag Anfang des Jahres ausläuft.
Das ist richtig. Mhm. Und bei der ganzen Diskussion spielt dann auch noch ein anderer Aspekt die Rolle. Gestern gab es ja eine Bundestagsanhörung, in der sich der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang auch geäußert hat und zwar eindringlich auch gewarnt hat vor Sabotageakten durch Russland.
Ja.
Und das ist auch eine Argumentation, in die also das Bundeswirtschaftsministerium auch zielt. Die sagt also, wir müssen hier Resilienzstrukturen schaffen mit den LNG LNG-Terminals, weil wir nicht wissen, inwieweit es bei den Pipelines, die wir haben, zu Havarien kommen könnte, aber auch möglicherweise zu Anschlägen.
Also mir wird es dann immer ganz anders, wenn ich mir das vorschläge. Ich weiß noch, wie wir hier alle geschluckt haben, als die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines verübt wurden. Also da wird mir ganz anders. Okay, aber es ist eine reale Gefahr, ne, mit der sich natürlich dann auch in diesem Feld auseinandergesetzt werden muss.
Das ist richtig. Nun sagt aber die DOH beispielsweise, naja, aber das Terminal in Mukran leistet so einen minimalen Beitrag zur Gasversorgungssicherheit. Ja. Selbst die Terminals in der Nordsee sind ja aktuell nur bis zur Hälfte ausgelastet und da gäbe es ausreichend Resilienzstrukturen. Und sie sagen auch, die Terminals an der Nordsee sind weitaus effizienter, weil einfach die Wege der großen LNG-Tanker dorthin kürzer sind. Klar, und auch das Gas kostengünstiger angelandet werden kann.
Da drängt sich mir jetzt aber die Frage auf, jetzt so ein Betreiber wie Deutsche Regas, nochmal 2% Auslastung, das ist doch gar nicht wirtschaftlich für den, oder? Wenn da so wenig Geld fließt.
Du, wenn da so wenig Gas fließt, meinst du, ne?
Ja, ja. Ja, das Geld dann ja, auch, ja, ja, wenn da ja, so wenig ja. Gas fließt, ja.
Ja, du, die Frage stellen sich viele, ne? Aber die Deutsche Regas ist da in der Beziehung auch relativ intransparent und äußert sich dazu nicht und verweist auf Geschäftsstrukturen und Kundeninteressen, die sie nicht preisgeben könnten. Aber sie sagen was grundsätzlich zum Geschäftsmodell und sie sagen, okay, wir verkaufen ja gar nicht das Gas, sondern wir verkaufen die Kapazitäten. Und die Kapazitäten, die wir verkauft haben, die sind alle gut gebucht und die Kunden zahlen für die gebuchten Kapazitäten und nicht für den tatsächlichen Umschlag von Gas dort in Mukran.
Das ist absurd. Kritiker, auch, ne?
Ja, genau. Letztendlich zahlt es ja dann wohl der Verbraucher, denn die Kunden, also das sind ja Gasunternehmen, die geben ja dann die Kosten auch letztendlich weiter an die Kunden. Ne? Ja. Kritiker bezweifeln aber, ob die Kapazitäten tatsächlich so gut gebucht sind. Denn es gab zum Beispiel im Sommer Auktionen und die sind auch geplatzt, weil es offenbar ja wenig Nachfrage gab.
Auf Auktionen wird das verkauft?
Auf Auktionen wird das, genau, werden die Kapazitäten dann ja verkauft, angeboten und dann von den Kunden gekauft. Ja. Ne? Ein Indiz, dass es doch nicht so gut klappt, wie sich das die Deutsche Regas vorgestellt hat, ist ja dieses neue Geschäftsmodell, was sie im vergangenen Monat angestrebt haben, und zwar so eine Art Reload von LNG nach Nordeuropa. Das heißt also, das Gas, was da in Mukran ankommt, wird dann wiederum auf kleinere Tanker umgeladen und dann nach Nordeuropa gebracht, nach Schweden oder Finnland.
Aber das hört sich so an, als ob es nicht zulässig sei.
Also, schwierige Frage. Die Deutsche Regas ist davon ausgegangen, ja, wir können das machen, wir haben ja die Betriebsgenehmigung, doch im Land und bei der Genehmigungsbehörde hat man das nicht so gerne gesehen.
Ja.
Die hat jetzt gesagt, dieses neue Geschäftsfeld hätte die Deutsche Regas anzeigen müssen. Das hat sie mittlerweile gemacht und das Land prüft jetzt, ob nicht sogar dafür eine zusätzliche Genehmigung erforderlich ist. Die Deutsche Umwelthilfe, die ja so zu den schärfsten Kritikern gehört, die sagt, die Deutsche Regas müsste dafür eine Änderung ihrer Betriebsgenehmigung beantragen. Also da gibt es eine ganz klare Forderung.
Ich erinnere mich, wir haben auch darüber berichtet im Nordmagazin auf NDR1 Radio MV und auf ndr.de/mv natürlich auch. Also Martina, so oder so, wir kommen wieder an den Anfang zurück. Das Brummen, das ist da. Egal wie jetzt die Genehmigungsverfahren und so weiter sind, ist denn jetzt auf das Brummen bezogen eine Besserung in Sicht? Bleibt das so?
Also aktuell ist es so, dass der Krach ein immer wiederkehrendes Problem ist. Deswegen hat ja auch die Stadtvertretung eine Sondersitzung in Sassnitz beantragt. Und der Terminalbetreiber und auch die Genehmigungsbehörde sollen sich jetzt erklären, wie geht es weiter. Die wollen Antworten haben und vor allen Dingen Lösungen haben, wie man jetzt mit diesem Lärmproblem umgeht. Wie gesagt, diese KWK-Anlage muss ab 1. Januar dort in Betrieb gehen, laut Genehmigungsbescheid. Und da erwarten die Leute natürlich in Sassnitz jetzt auch Antworten darauf, wann kommt die endlich?
Also auf jeden Fall Stoff, dass wir uns nochmal treffen an dieser Stelle und über eine Entwicklung sprechen.
Sehr gerne, ja. Auf jeden Fall. Also das glaube ich auch. Die Gemeinde Binz, die steht ja in den Startlöchern. Sie hat ja schon seit längerem eine Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht vorbereitet und will die jetzt auch zeitnah einreichen. Mhm. Und die DUH, also die Deutsche Umwelthilfe, hat ja auch eine Beschwerde beim Bundesrechnungshof eingereicht wegen der Verschwendung öffentlicher Mittel mit der Begründung, hier ist viel Geld reingeflossen, aber das ist nicht gerechtfertigt durch die Auslastung des Terminals. Ja.
LNG in fast allen Facetten oder in vielen Facetten, darüber habe ich gesprochen mit Martina Radke aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald. Ich danke dir sehr.
Gerne.
So, also, ich stelle euch alles in die Shownotes zu den Hintergründen. Wirklich, also wir haben jetzt wirklich nur einen kleinen Teil angerissen. Man könnte noch viel mehr über LNG sprechen. Aber Zusatzinfos, die gibt es dann nochmal in den Shownotes. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch mit einem ganz anderen Thema. Rute raus, der Spaß beginnt. Das ist unser Angel-Podcast hier bei NDR1 Radio MV. Da geht es in der aktuellen Folge um Brandungsangeln. Das könnte man wahrscheinlich auch an der Steilküste vor Rügen machen. Heinz Galling, der ist aber in Boltenhagen unterwegs gewesen und spricht darüber, welche Route man am besten nimmt fürs Brandungsangeln. Und Tipps für die beste Schnur und den besten Köder gibt es auch noch. All das bei Route raus, der Spaß beginnt. Und den Podcast, den gibt es zu hören in der App der ARD Audiothek, wie uns auch. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Anne Deven.
Mehr Information, mehr Hintergrund, mehr Glaubwürdigkeit. NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek App.